Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist der oft kopierte, selten erreichte und umso größere Onkel Pillow.
EA Sports. It's in the game.
Das ist unser Partner.
Was geht?
Vielen Dank gleich für den Einstieg. Das ist unser Premium-Partner diese Saison hier bei diesem wunderbaren Format. Denn in diesem Format geht es um Fußball. Es geht darum, dass das, was auf dem Platz ist, wichtig ist. Und das gilt auf jede Art von Platz. Sei es in der Kreisklasse, da wo Pillow in 222 Spielen oder so, glaube ich, ganz gute Erfahrung gesammelt hat. Ja,
über 1400 Kreisliga-Einsätze, über 90 Minuten, du Ameise, 222. Das hast du vielleicht in deinen 80 Jahren, die du schon lebst, insgesamt gespielt, aber mit Sicherheit nicht ich. Hier deutlich mehr.
Ja, habe ich mir fast gedacht. Aber es geht auch natürlich um den großen Fußball und deswegen haben wir hier das bunte Paket. Und im Kern gibt es ein paar schöne Themen. Denn zum einen, und das ist ja dieses Mal auch das Besondere, und ich befürchte, es wird ein Monolog, haben wir ja mit unseren beiden Lieblingsvereinen zwei Vereine, die den gleichen Ausrüster haben. Deswegen werden wir nochmal über das Umbro-Derby reden. Oder ich weiß es nicht, er schweigt. Und wir haben einen schönen Partner, den du schon quasi angeteasert hast mit einem Jingle, den du jetzt nochmal wiederholen kannst.
Ey, zum zweiten Mal jetzt funktioniert, der war gerade gut, der war gerade. Aber um vielleicht den Ball direkt aufzugreifen, das haben wir in der letzten Folge noch gesagt, das ist irgendwann verschwunden, dieser Jingle, EA Sports is in the game. Und ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Jahr verschwunden ist, aber jetzt mit FIFA 21 ist er wieder da, meine Damen und Herren. Und allein das macht das Spiel schon spielenswerter als den Teil aus dem Vorjahr. Die haben ihn sogar noch gepimpt, da ist jetzt noch so ein du, du, du. Kennst du diese Special-Effekte? Du, 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 du. So einen haben die da noch drunter gepackt und ja, nice. Und uns beiden wurde ja das große Glück zuteil, dass wir schon mal ein bisschen reinschnuppern durften, schon ein paar Spiele machen konnten und so weiter und so fort. Deswegen können wir da gleich sehr gerne nochmal drüber reden.
Auf jeden Fall, aber wir haben auch zum Beispiel, und das ist das Wichtige gleich, und damit fangen wir, glaube ich, die Sendung auch gleich an, Feedback zur letzten Folge. Und wir bekommen ja schon immer so Feedback auf allen Ebenen, so ein bisschen Diskussionen darüber, was unsere Vereine angeht. Und ja, ich glaube, du hast vor allen Dingen die ein oder andere Diskussion in der letzten Folge auch angestoßen. Aber die wichtigste Information, die haben wir aus dem Headquarter von FIFA bekommen.
Ja, ist richtig. Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen die neuen Ratings ein bisschen genau unter die Lupe genommen in FIFA 21 und haben festgestellt, dass Bayern München da irgendwie nicht so weggekommen ist, wie man sich das hätte vielleicht vorstellen können vorab. Daraufhin haben die guten Jungs von EA uns natürlich direkt ein Feedback gegeben. Und zwar muss man fairerweise dazu sagen, und ich finde schon, dass es ein Faktor ist, wurden die Ratings der Bayern München Spieler für FIFA 21 oder formulieren wir es anders, vor dem Champions League Finalturnier und vor der Fortführung der Bundesliga sogar, wenn ich die Info richtig im Hinterkopf habe. Also an einem relativ frühen Zeitpunkt diesen Jahres schon gemacht, wo die Hansi Flick-Ära noch nicht so weit fortgeschritten war und die dazugehörige Serie ja auch nicht. Ich finde gerade mit Hinblick auf das Champions League Finalturnier rückt er das Ganze schon in ein anderes Licht. Erklärt mir immer noch nicht so zu 100%, warum sonst der Gnabry nur mit 82 Tempo oder so unterwegs ist. Den verstehe ich immer noch nicht, weil so langsam war der zu keinem Zeitpunkt in seiner Karriere. Aber unterm Strich finde ich schon, erklärt das Ganze so ein bisschen so.
Ja, ja, definitiv.
Macht's aber auch wieder, also ich habe, wie gesagt, ja schon jetzt ein bisschen reingeguckt. Und setzt auf dem Transfermarkt, also die Menu-Grinder aus FIFA 21, wissen wovon ich rede, setzt den Wert von schnellen Flügelspielern dieses Jahr nochmal um einiges nach oben. Von daher wird da auf dem Transfermarkt einiges an Aktivität zu verzeichnen sein die nächsten Wochen und Monate.
Ja, darüber wirst du ja in unserem Format auch noch häufig und oft genug darüber berichten können. Ich habe mir nur so gedacht, dass wenn du im Rating sitzt für Spieler, ja, du bei individuellen Werten magst du recht haben, aber im Gesamtkonzept, jetzt Bayern München vielleicht im Gesamtbild des Fußballs irgendwo vor diesem Viertelfinale vielleicht noch nicht ganz so als die Megamannschaft wahrgenommen worden und dann hauen sie Barcelona weg, dann gewinnen sie das Ding, holen Triple oder jetzt Quadruple mittlerweile. Die fünf Titel in Folge jetzt, ne? Also das ist schon alles ganz schön beeindruckend. Heißt aber auch, und darüber gehen wir nachher noch ein, dass es für FIFA 21 schon auch einen Einfluss haben wird. Aber da gehen wir nachher drauf ein, denn wir wollen nachher noch ein bisschen über das Spiel reden. Ja. Wir fangen aber erstmal an mit den News. Ganz wichtig, die News der Woche oder die Themen der Woche. Ich glaube, von der Reihenfolge ist es cleverer, wenn wir mit deinem Thema anfangen, weil es ist im Prinzip auch tagesaktuell.
Ja, und hat auch ein bisschen die Überleitung. Bleiben wir im ersten Step vielleicht mal bei Bayern München. Ich habe mir heute, so gut es mir die Zeit erlaubt habt, nochmal ein bisschen den Deadline Day verfolgt, ja, und geguckt, was da zumindest hier bei uns in der Bundesliga, also für international hat die Zeit dann nicht mehr ganz gereicht. Aber hat mir schon nochmal angeguckt, wer da jetzt im letzten Moment nochmal die Vereinsfarben gewechselt hat. Und da hat auch Schalke wieder ganz groß zugeschlagen. Also ich weiß nicht, sollen wir da jetzt zukommen? Oder nee, da kommen wir nachher zu, wenn wir...
Da kommen wir später zu.
Wenn wir
Schalke und Werder machen wir danach.
Ja, also ich kündige jetzt schon mal an. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so über Schalke losgeledert habe, wie ich das gleich machen werde. Also ich habe vollkommen den Kaffee auf. So, und ich kann auch jetzt schon vorwegnehmen, nein, ernsthaft, Nico, also es reicht. Es reicht halt einfach.
Ja, machen wir gleich. Komm, bleib beim Thema.
Ich bin hochkonzentriert, wenn du um Schalke geht zu jeder Zeit.
Ja, aber du sollst dich jetzt nicht auf Schalke konzentrieren.
Machst du gleich. Einen nehme ich jetzt schon mal vorweg. Das Thema, ich gehe nicht in emotionale Vorkasse, nützt dir gar nichts, weil nach dem Spiel bist du trotzdem genauso angepisst. Du unterdrückst das einfach vor dem Spiel, diese Emotion, aber dann, wenn du das dir anguckst, das Elend da, dann weißt du, ist schon wieder alles über Bord geworfen. Aber gut, ab jetzt kommen wir da später zu. Ich besitze nämlich durchaus die Fähigkeit, wenn ich einmal in Rage gerate, diese auch auf Knopfdruck wieder runterzuschrauben, was du mir ja anscheinend nicht zugetraut hast, lieber Kollege. Aber das bin ich ja gewohnt, du traust mir so viele Sachen nicht zu, deswegen überrasche ich dich ja auch so oft. So.
Ja, genau, das ist aber schön. Das heißt, die Erwartungshaltung ist niedrig, deswegen werde ich nicht so enttäuscht werden.
Mhm. Ja, gut, das ist ja auch so eine Sache, wo du an deinen Verein rangehst, ne, mit Erwartungshaltung sind niedrig und kann ich nicht so, oder generell an weise Themen, weiß ich ja nicht.
Wollen wir gleich zum Umbro-Derby wechseln, oder? Komm, reden wir über Transfers.
Keiner hat die Absicht, über das Umbro-Derby zu reden, also den kann ich auch schon mal vorwegnehmen. reden wir über den Deadline-Day. Ja, und zwar Überleitung von Bayern München in FIFA zu Bayern München in der Bundesliga. Also irgendwie schmeckt mir, also ich habe da ja keine emotionalen Aktien drin. Also wirklich keine, nicht so wie ich bei Schalke keine emotionalen Aktien aktuell drin habe, sondern wirklich keine emotionalen Aktien drin. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, also ich finde, du hast es jetzt schon in den letzten Partien angefangen mit der Supercup-Nummer in Sevilla, dann jetzt hier die Geschichte, sag mal schnell, gegen, wo sich die vier Stück gefangen haben, gegen Hoffenheim, ne?
Ja, Liga Hoffenheim.
Gegen Sebastian Hoeneß heißt er, ne? Mhm. Der hat die Hoeneß-Gene. Ich könnte mir vorstellen, dass der steil geht. Weiß man noch nicht, ist noch zu früh, aber ich könnte mir da durchaus vorstellen. Die Hoeneß-Gene sind die Hoeneß-Gene.
Ist auf einem guten Weg auf jeden Fall.
Ja, und haben dann jetzt am Wochenende, gestern, ich habe es leider nicht gesehen, aber auch irgendwie ein 4:3 hingemogelt, eher mehr oder weniger so. Und so sehr ich die vor ein paar Wochen auch noch gelobt habe und so sicher ich mir war, dass die diese Saison in der Bundesliga wieder komplett durchmarschieren, so 100% sicher bin ich mir da nicht mehr. Ne? Also die haben jetzt mittlerweile abgegeben einen Thiago und jetzt sieht man, hat man einen Tag später schon gesehen, was das für eine Lücke hinterlässt, meiner Meinung nach. Die haben abgegeben einen Coutinho wieder zurück, die haben abgegeben einen James wieder zurück. Javi Martinez, habe ich jetzt gesehen, ist noch geblieben. Die haben den Ivan Perisic wieder abgegeben und ja, haben halt, okay, die haben Leroy Sané verpflichtet, das ist halt schon ein Upgrade, aber der ist auch schon wieder verletzt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin irgendwie der Meinung, dass, ja, dass wenn ich mir das mal so gefühlt durchlässt, da habe ich jetzt gerade in der Mittelfeldzentrale, da habe ich Kimmich und Goretzka und da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist sicherlich der Beste, was die Bundesliga auf den Positionen zu bieten hat, mit Borussia Dortmund vielleicht zusammen. Dann hast du den Thomas Müller auf 10 oder falsche 9 oder wie auch immer du es nennen willst. Und dahinter kommen dann, nach wie vor nicht zu unterschätzender, aber trotzdem in die Jahre gekommen nach Javi Martinez. Da kommt ein Corentin Tolisso, der ja auch irgendwie immer so gefühlt mehr verletzt ist, als er spielt. Michael Cuisance und jetzt haben sie noch den Marc Rocker da irgendwo aus Spanien geholt, der...
Ne, Moment, Cuisance ist gerade gegangen.
Ist der noch gegangen? Weiß ich gar nicht mehr.
Laie an Olympique Marseille, das ist nämlich der einzige Verein, wo er den Fitnesstest bestanden hat. Weil eigentlich sollte sie ja zu Leeds gehen, da hat er den Fitnesstest nicht bestanden und die Franzosen in Marseille, die haben wahrscheinlich das nicht so eng gesehen und haben ihn jetzt genommen.
Okay, guck mal, das wusste ich gar nicht. So, dann ist er jetzt auch weg und dass er den Fitnesstest nicht bestanden hat, ist, naja gut, lassen wir das. So heißt, der fällt auch noch weg und ja, da sind noch Namen dahinter, aber ich, also irgendwie, wenn ich mir das so angucke, bin ich nicht der Meinung, dass das bei dem Programm, was diese Saison ansteht, nämlich ohne Winterpause und die tanzen auf alle Hochzeiten, auf die man tanzen kann, also Champions League irgendwie da den Titel verteidigen und bis irgendwie Halbfinale, Finale durchgehen oder so, sehe ich ehrlich gesagt gar nicht, Stand heute. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die auch dieses Jahr in der Bundesliga nicht so wegmarschieren werden, wie sie vielleicht die letzten 8 Jahre gemacht haben. Und ich glaube, dass gerade wenn wir vom Thema Kaderbreite sprechen, dass Borussia Dortmund da deutlich die Nase vorne hat dieses Jahr. Und ja, also sagen wir mal so, wir haben ja letzte Saison schon eine Situation gehabt, wo Bayern in den ersten 10, 11, 12 Spielen unter Kovac ordentlich Punkte liegen gelassen hat und da war Dortmund halt einfach nicht in der Lage, die aufzugreifen, so, da waren sie selber schuld. Sollte Dortmund dieses Jahr in der Lage sein, die Punkte aufzugreifen, die Bayern München liegen lässt, dann könnte ich mir da durchaus ein relativ spannendes Titelrennen bis zum letzten Spieltag vorstellen.
Die Hoffnung habe ich auch jedes Jahr und die gebe ich dann immer auf, weil diese Reden darüber, dass das alles eventuell jetzt nicht so ganz so gut funktioniert bei Bayern München und dass sie eventuell ein paar Schwierigkeiten haben, die hat man letzte Saison auch nach einem 1-5 gegen Eintracht Frankfurt sich ausgerechnet und am Ende gewinnen sie 3 Titel. Ja, das wird dieses Jahr nicht passieren. Das glaube ich auch. Ja,
ist richtig und die haben ja schon 4-1 von Hoffenheim gekriegt, da kannst du auch, ist auch ein 5-1 gegen Frankfurt nicht mehr so weit. Aber der Ding ist halt, dass letztes Jahr hat keiner die Punkte, die da auf dem Boden lagen, die hat letztes Jahr keiner aufgehoben. So.
Ja, aber in diesem Fall, also, guck dir die Tabelle doch an. Es gab ja jetzt schon die Möglichkeit, theoretisch Punkte aufzuholen auf Bayern München und dafür zu sorgen, dass man da gleich ein bisschen ranrutscht. Alle sind dahinter. Gut, Leipzig hat einen Punkt vor und ansonsten sind sie trotzdem, Dortmund hat unnötig Punkte liegen lassen, steht in der Tabelle dahinter. Gladbach steht weit hinten, Leverkusen noch weiter da hinten, Schalke weiter hinten.
Gladbach und Leverkusen hat im Titelrennen auch, spielt da gar keine Rolle.
Ja. So, aber dann ist es auf Augenhöhe zwischen Dortmund, Leipzig und Bayern gerade. Und
ja, das auch, ist alles auch noch Leipzig spielt
aus meiner Kaffeesatzleserei gerade.
Ja, natürlich ist das ist keine Kaffeesatzleserei, das ist eine Prognose, die ich stelle. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dass Bayern München die Saison nicht so wegmarschiert und dass am Ende der deutsche Meister nicht Bayern München heißt. So, und das konnte ich mir die letzten 8 Jahre nicht vorstellen.
Das ist lustig, sonst war es immer andersrum. Das finde ich ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wo wir da am Ende landen werden, weil ich dieses Jahr nämlich gerade, was die Gegner angeht, eine gewisse Ernüchterung habe. Ich sogar fast Leipzig stärker als Dortmund, weil Dortmund natürlich wesentlich, also stärkere Einzelspieler hat, aber die alle auch so blutjung sind. Und wenn sich die Erfahrenen wieder verletzen, dann fehlt es. Und der entscheidende Punkt, ich glaube, der gilt aber für uns beide dann, wenn wir uns das mal angucken, die Neuverpflichtungen, ne? Saar, Rocker, und auch ein Douglas Costa kann ich jetzt nicht so ganz einschätzen für den Wert. In der Liga wahrscheinlich stark genug, aber für den Vergleich in der Champions League zu den Konkurrenten. Was ich in der letzten Saison bei Flick auch nicht erwartet hätte, dass nochmal ein Thomas Müller nochmal so einen Run hinlegt, wie es jetzt gerade zum Beispiel gemacht hat und der Lewandowski nochmal ein bisschen erhöht in seiner Qualität. Was ich aber weiß, ist, dass Choupo-Moting auf jeden Fall ein Kandidat ist, der Bayern München in entscheidenden Momenten 10% mehr geben wird. Ich weiß nicht, das sollte ja eigentlich dein Man of the Week werden, aber ja, hast ja noch einen anderen ausgewählt.
Ich habe mehrere Mans of the Week diese Woche. Den einen, den bewahren wir für später auf, aber ja. Also.
Aber Choupo, alter Schwede, das ist eine Karriere, unglaublich, oder?
Lass da mal auf dich wirken. Der war bei uns bei Schalke, ich weiß gar nicht, vorher war der da irgendwo von Hamburg oder Köln und da wollte er auch mal von Köln nach Hamburg wechseln und da der Fax nicht funktioniert oder andersrum, keine Ahnung. So, was so eher zu seinem Stil von Fußball passt. Und dann kam er zu uns und das war auch nie so richtig, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ich meine, so müssen wir jetzt auch ehrlich sein, heutzutage würden wir uns wahrscheinlich freuen, wenn wir ihn hätten. Aber zu der damaligen Zeit war das halt auch weder Fisch noch Fleisch. Und Schalke hat er dann jetzt irgendwie 3 Jahre oder 2, ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Jahre bei Paris Saint-Germain gespielt. Hat die da ins...
2 Spielzeiten, 2 Jahre.
Zwei Jahre, okay. Hat die ins Champions-League-Finale oder was war das? Halbfinale wurde das... Welcher war das denn? War das Viertelfinale oder war das Halbfinale?
Ich glaube, es war Halbfinale. Aber ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall hat er da ein ganz wichtiges Tor vorbereitet und eins selber geschossen. Was anscheinend dafür gereicht hat, dass Bayern München dann jetzt sagt, okay, guck mal, den holen wir jetzt nochmal für 2 Jahre, als Lewandowski weg hat. Also ich kann mich selten daran erinnern, dass ein Fußballer mit so wenig Leistung so unfassbar maximal viel rausgeholt hat, was seine Verträge und seine Vereine angeht. Also absoluten Hut ab an Erik-Maxim Choupo-Moting.
Und ey, der ist ablösefrei gewesen, ne?
Ja, normal, für den zahlt er keine Ablöse. Da haben sie Paris damals auch schon nicht gemacht. Das ist ja utopisch.
Aber die Vereine vorher, das liest sich ganz lustig. Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke.
Ja, da ging schon langsam los damals, zu der Zeit
Stoke,
noch.
Stoke City und dann auf einmal Paris Saint-Germain und jetzt Bayern München.
Ach, der hat einen Umweg über Stoke, guck mal, den wusste ich auch nicht. Der
ist
ein
Umweg über Stoke. Aber interessant. Ja. Interessant. Es ist auf jeden Fall sehr geil. Und er wird ja dann auch hier wieder viel richtig gemacht haben und wird dann, also vor allen Dingen, er geht ja auch voll in der Rolle auf. Der sagt, er hat ja kein Problem. Er weiß, er ist als Backup für Lewandowski geholt, also chillt er auch wieder 30 von 50 Spielen und ab und zu setzt er sich mit rein, macht er knipst einen rein und weiß, alle freuen sich. Und wenn nicht, dann setzt er sich halt wieder auf die Bank.
Ach so, halb Maskottchen, halb Stürmer.
Ja, das ist schon sehr, sehr, und mal, sind wir mal ehrlich, das wäre eine Rolle, die würde uns beiden auch ganz gut zu Gesicht stehen, glaube ich. Ich habe mir früher immer, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich meine, in deinen Niederungen da im Amateurfußball ist das vielleicht auch nicht so wichtig gewesen, aber ich habe mir immer, und das sind so Träume,
Warte mal, in meinem Amateurfußball hast du Profifußball gespielt, oder was?
Ja, genau.
Du Laberkopf, du hast profimäßig an der Eier hast du dir gespielt, maximal.
Im Verhältnis dazu auf jeden Fall. In den Höhen, wo ich Fußball gespielt habe, habe ich mir zumindest das eine oder andere Mal überlegt, wie es dann wäre, wenn ich einen Profikader schaffen würde.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, was ist meine Lieblingsposition? Ja, das habe ich mir überlegt, was meine Lieblingsposition ist.
Ja.
Und soll ich dir sagen, was ich gerne geworden wäre?
Ja.
Dritter Torwart bei einem Champions League-Kandidaten.
Ja.
Weil du garantiert, du bist zu gut für die zweite.
Deswegen bist du auch kein Profi geworden, weil das dein Ziel war.
Ja, pass mal, du bist zu gut für die zweite, das heißt, da kickst du in der Regel nicht mit. Du trainierst aber fleißig und ansonsten fährst du aber immer mit zu allen Veranstaltungen, setzt dich aber auf die Tribüne, weil du bist ja der dritte Torwart. Was sagst du? Und du kriegst ja trotzdem scheiße viel Gehalt, weil du bist ja quasi Backup für die richtigen Leute an der richtigen Position.
Wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass du angepisst bist? Das richtige Versagertum, was du da beschreibst.
Nee, ich finde, das ist so, ich gebe zu, es ist so die Faulenzer-Position, aber ich bin ganz glücklich mit der Idee gewesen. Ist nichts geworden, ich habe nur angefangen, solche Rapper zu interviewen, die das nächste große Album gemacht haben.
Ja. epische Alben unter anderem auch, habe ich gehört.
Ja, genau. Schade, dass wir keine Interviews mehr machen. Ne? Aber meine News hat auf jeden Fall genug Futter für Interviews und Stories. Denn wenn du hier schon erzählst, dass Bayern München nicht also keinen Durchmarsch machen wird, ist meine News der Woche ein Blick auf die großen vier Ligen eigentlich. Und das ist ganz lustig. Die Kollegen von FUMS haben da so ein lustiges Bild draus gemacht und das ist für mich daraus auch eine News geworden. Sie haben mal gezeigt, wie im Moment stand jetzt, wir sind am 5. Oktober, der Tabellenstand jetzt vor dieser Länderspielpause, in den Top-Ligen ist.
Mhm.
Und in Deutschland liegt Leipzig an der Tabellenführung, aber dahinter steht Augsburg auf Platz 2. What the heck? Kein Mensch will Augsburg auf Platz 2 stehen haben. Frankfurt auf 3, aber kein Bayern, kein Dortmund, bla bla bla. In der Premier League sind es Everton und Aston Villa. Everton mit 12 Punkten aus 4 Spielen, Villa mit 9 Punkten aus 3 Spielen und unter anderem einem fassungslos machenden 7-2 gegen den FC Liverpool.
Ja.
Kein Mensch weiß, wie das zustande gekommen ist.
Nee, keiner.
Übrigens, es sind die ersten Gegentore, die sie diese Saison bekommen haben. Fun Fact an der Seite. In Italien, führt Atalanta Bergamo nach 3 Spielen mit 9 Punkten. Natürlich verschiebt sich das über alles noch. Auch Juve hat ja nicht gespielt und so. Und in Paris, in der Ligue 1 in Frankreich, ist halt nicht Paris, weil die ja den Saisonstart so ein bisschen verkackt haben, steht Stade Rennes mit 14 Punkten vor Lille mit 14 Punkten an der Tabellenspitze. Natürlich ist da überall was geschwärzt worden und Tabellenzweiter ist schon mit drin und spielt dann auch gleich eine ganz wichtige Rolle und nichts von dem hat auch Bestand, wahrscheinlich in 4 Wochen. Aber die theoretische Idee dahinter ist doch schon ganz romantisch, dass es vielleicht mal endlich nicht mehr dazu kommt. Denn die letzten Jahre waren ja wirklich schlimm. Ich glaube, du konntest in allen, ich glaube, England ist immer das Einzige, wo es nicht gilt, weil das ein bisschen Variation gegeben hat. Aber in Frankreich, Italien und in Deutschland gibt es in den letzten 10 Jahren 2 Meister. Und das war's.
Ja.
Und da ist doch allein die Hoffnung, dass so Sachen wie, also zum Beispiel in Italien, Atalanta Bergamo zusammen mit Neapel und den beiden Mailänder Clubs, die Juventus Turin endlich mal wieder gegen das Schienbein treten wollen, macht mir den Fußball automatisch ein kleines bisschen spannender.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, für Italien ist das Ganze auch gar nicht so abwegig. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese Saison passiert und ob das zwingend Atalanta Bergamo sein muss, weil die leben halt schon von dem Kollektiv, was sie jetzt seit, ich glaube, in der dritten Saison hat sich der Kader nicht großartig verändert. Kein Leistungsträger ist irgendwie gegangen. Wenn, dann wird hier und da mal ein bisschen punktuell was dazugeholt. Gehen da aber mal zwei, vielleicht drei wichtige Spieler dann in Zukunft nochmal woanders hin, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das Konstrukt, so wie es jetzt funktioniert, dann auch wieder ein bisschen zusammenbricht. Aber Du hast es gerade schon richtigerweise genannt, beide Mailänder Vereine, die wieder auf dem Vormarsch sind. Neapel, die du auch nie so ganz abschreiben darfst, wenn es um die Tabellenregion da ganz oben geht. Also da halte ich jetzt schon noch am realistischen, ob diese Saison oder irgendwann in den nächsten 2-3 Saisons, dass wir da mal einen anderen Meister sehen als Juventus Turin, gerade auch dann, wenn so ein Cristiano Ronaldo dann irgendwann mal aufhört, Fußball zu spielen, wenn er das denn macht, oder weiß man ja nicht, ob er den Zlatan durchzieht bis 40. Da könntest du schon mal was sehen. In allen anderen drei Ligen, die wir jetzt gerade hier besprochen haben, Bundesliga, Premier League und Ligue 1, sehe ich kurz- bis mittelfristig eigentlich keinen anderen Meister. Also in England, ja, hast du ja gerade schon gesagt, also da gibt es ja sicherlich so aktuell vielleicht zwei Kandidaten, Liverpool, Man City, wobei du, ich glaube, Leicester City gar nicht unterschätzen darfst. Das ist eine verdammt giftige Truppe und hat auch seitdem die da vor Jahren einmal Meister geworden sind als Aufsteiger. Also ist kein absoluter Titelkandidat, aber die mischen da schon regelmäßig oben mit. Das finde ich ganz geil, aber naja, realistisch gesehen machen da dieses Jahr nochmal Liverpool und Man City unter sich aus. In Frankreich wird Paris Meister und in der Bundesliga entscheidet sich da zwischen Bayern und Dortmund mit, ja, wahrscheinlich würden alle immer noch sagen, großen Tendenzen zu Bayern München. Ich bin mir da dieses Jahr noch nicht so sicher. Also eine richtige Wachablösung oder so wird es da nicht geben. Aber ja, es ist schön zu sehen, auch wenn es eine, ja, dann doch relativ unaussagekräftige Momentaufnahme nach 3-4 oder in Frankreich sogar schon 6 Spieltagen ist. Macht dann doch ein bisschen Spaß, da mal drauf zu gucken, ne?
Weißt du, ich glaube, am Ende ist es die Fußballromantik, die das meiste davon trägt. Das ist ja schon vollkommen richtig. Aber wenn man sich so anguckt, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dann ist es ein klares Indiz dafür, dass sich was ändern muss. Und wenn sich nichts ändert, dann werden wir langweilige Ligen haben. Ja. Und das klappt aber haben offensichtlich ja. Ja, genau, aber das, ja, stimmt, haben wir schon. Aber das klappt ja eigentlich auch wirklich nur, wenn du wirklich langfristig Mannschaften aufbaust, die Gegenwehr schaffen können. Und da bin ich voll bei dir. Italienische Liga ist da das auf jeden Fall sinnvollste Beispiel. In England finde ich es halt immer gut und spannend zu sehen, dass so auch Chelsea ja so Gas gegeben hat. Und wenn dann, das ist da halt so ein bisschen die Randnotiz, aber wenn dann irgendeiner der Vereine wieder einen Mega-Geldgeber hat, dann kommt da auf einmal wieder ein ganz anderes Tempo rein. Aber wenn du dann so siehst, dass so Everton und Villa jetzt nach ein paar Spieltagen schon oben mitmischen, dann weißt du auch, dass die irgendjemandem irgendwo noch mal ein Beinchen stellen können. Also es wird wieder, glaube ich, da spannender, so Spanien interessiert mich eigentlich schon gar nicht mehr.
Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, weder Everton noch Aston Villa spielt auch nur irgendeine untergeordnete Rolle im Meisterschaftsrennen in England. Ne? Also,
nee,
da
das,
müssen wir
das
uns
meine
auch,
ich auch nicht.
Auch ganz realistisch sehen, so.
Das meine ich auch nicht, aber die Tatsache, dass Aston Villa Liverpool 7 einschenkt, heißt auch, dass sie im nächsten Spiel gegen Manchester City oder Chelsea nicht Fallobst sind, sondern dass da irgendwo auf jeden Fall sie fußballerisch einen Schlüssel gefunden haben, um Mannschaften zu ärgern. Und das wird spannend, wie lange dieser gilt und wie lange das hält.
Hast du gesehen das Spiel?
Nee, aber ich habe den Ticker gelesen, Sonntagsschüsse.
Ich habe auch nicht das Spiel live gesehen, aber dann die Zusammenfassung und das erste Tor, spielt der Liverpool-Torwart dem eigenen Verteidiger, dem gegnerischen Stürmer, den Ball in die Füße, den müssen die nur noch reinschieben. Das ist halt 1-0. Dann das zweite war ein schönes Tor, auch schön rausgespielt, da kannst du nichts sagen. So, ich meine, Nummer 3, 4 und 6 sind alle drei abgefälscht. Ich meine, also 3 auf jeden Fall, 4 meine ich auch und dann, ja, nicht direkt der 5., aber der 6., die sind alle drei abgefälscht, ist dreimal der Torwart auf dem Weg in der eine Ecke und der Ball klatscht in der andere, so. Da kam schon eine ganze Menge zusammen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die, wenn die nächste Woche nach Man City müssen, da dann wieder Fallobst sind, wenn das mal nicht so rosig läuft wie an dem Tag. Aber grundsätzlich, ja, kann jede Mannschaft, jeder Mannschaft immer irgendwie ein Beinchen stellen in einem Spiel in 90 Minuten. Das ist halt auch nichts Neues. Aber auf lange Sicht sehe ich das genauso wie du. Ich sehe da auch keine Alternative zu, wie sich das auflösen sollte. Aber wir werden langweilige Ligen haben. Aus meiner Sicht haben wir die schon, wenn es um die Meisterentscheidung geht. Ja, du hast halt, ne, in Spanien hast du immer noch Real Barça, so, da sind noch 2 Kandidaten. In Deutschland hast du so ein bisschen Dortmund-Bayern, was halt gerne mal zum 20. Spieltag auch schon wieder durch sein kann, in Anführungsstrichen. In Frankreich.
Ja, ich auch schon, ja, genau.
In Frankreich hast du Paris, in Italien. Ja, da könnte tatsächlich nochmal spannend werden. Du kannst aber auch davon ausgehen, dass wenn Juve jetzt mal ein Jahr nicht Meister werden sollte, dann würden sie in der Sommertransferperiode darauf auch wieder ganz groß die Kasse aufmachen und dann hat sich der Drops auch schon wieder gelutscht. Ich sehe das schwierig, da irgendwie langfristig, mittel bis langfristig irgendwie spannende Ligen zu erzeugen, weil solche Sachen wie Salary Caps oder irgendwelche Obergrenzen für Gehälter oder Ablösesummen, die wird es nie geben, machen wir uns nichts vor, da wird auch der 13. Corona in 20 Jahren nichts dran ändern, das wird nicht passieren. Und ja, von daher ist das, glaube ich, so mein Ausblick für die Zukunft, was den europäischen Fußball angeht. Vielleicht macht es ja tatsächlich Sinn, so eine europäische Superliga machen, wo dann die ganzen Bayerns und Man Citys und Liverpools und so gegeneinander spielen und dann hast du die Bundesliga mit 18 Vereinen. Und ja, aber dann hast du Dortmund als Serienmeister, bringt auch nichts. Naja, wie machst du verkehrt, was soll ich dir sagen?
Es gibt ja dann aber immer noch genug Kandidaten und England ist ja, habe ich jetzt schon, glaube ich, auch schon vorhin eben nochmal wiederholt, ist ja schon eine Liga, wo es Kandidaten gibt, die dafür sorgen können, dass dann mal das Ungleichgewicht ein bisschen größer wird. Der Typ der Woche, den du ausgewählt hast, ist auf jeden Fall Trainer bei einem der Vereine, die immer mal dafür gut sind, da vielleicht ein bisschen Ungleichgewicht zu schaffen. Aber zu dem kommen wir gleich, denn... Ja. Lass uns mal über FIFA reden, denn wir beide hatten die Möglichkeit, FIFA 21 schon ein bisschen anzutesten. Vielen Dank an EA an der Stelle.
Yes.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir schon ein bisschen vortesten durften. Das heißt bei mir ja in der Regel, ich nehme mein Saison-Ding da, wo ich online einfach gegen Leute spiele und zock einfach ein kleines bisschen. Mein kleines Feedback dazu war, ich habe gemerkt, habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, normalerweise da sind da ja nur eine Handvoll Leute erstmal und dann normalerweise kriege ich einfach am Anfang jedes Mal auf den Arsch, weil irgendwelche FIFA-Profis da spielen oder so. Diesmal war es so Hälfte.
In Saisons spielen nur die Ameisen. Ja, also heißt, wenn du da reingehst und da auf den Arsch kriegst, dann kriegst du von Ameisen auf den Arsch. Was soll ich dir sagen? Die guten Zocker sind in Ultimate Team, nicht in Saisons online.
Ja, genau. Okay, aber nichtsdestotrotz habe ich da meine ersten Erfahrungen gesammelt über das Spiel an sich und darüber, wie es läuft. Und ich war sehr angetan. Ich weiß nicht, wie warst du? Wir hatten uns kurz darüber unterhalten, du hast geflucht und gekotzt, aber ich war sehr angetan. Ich habe ein sehr gutes Gefühl vom Spiel gehabt.
Ja, nee, geflucht und gekotzt habe ich nicht. Das habe ich mir vor Jahren abgewöhnt, mich über Videospiele zu fluchen und zu kotzen. Aber ich war am Anfang, muss ich ehrlich gesagt sagen, und das ist auch noch nicht so lange her, das war vorgestern, da war ich noch ziemlich lost, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Bewegungsabläufe und die neuen Laufwege, ich habe die nicht verstanden. Mittlerweile habe ich sie verstanden und ich muss ganz ehrlich sagen, also mein erstes Feedback vom Gameplay an sich, oder ist ja schon nicht mehr das erste, ist ja schon der zweite, ich habe schon ein paar Spiele mehr jetzt gemacht. Ich finde die Geschichte mit den neuen Laufwegen, die haben sie sehr gut umgesetzt. Also lacht tatsächlich an mir, habe ich mittlerweile, muss ich mir eingestehen, dass ich die am Anfang nicht verstanden habe, jetzt verstehe ich sie. Und wenn du sie einmal verstanden hast, dann kriegst du auch einmal eine ganz andere Dynamik ins Spiel und ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Schnelligkeit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten, ja, ich hatte vermutet, dass da ordentlich mit diesen neuen Dribbling-Skills, die sie eingebaut haben, dass da ordentlich geschwitzt wird von Leuten, die unbedingt nur einen Sieg mehr in Weekend League brauchen und ab der 30. Minute dann an der Eckfahne Ball dribbelnd rumtänzen und den Ball abschirmen, damit anfangen. Den sogenannten Arti Schwitzmann machen. Die Jungs in der Community wissen, wovon ich spreche. Der macht mir natürlich nur so ein bisschen zu schaffen, aber das ist ja auch alles normal. Also ich hab den selber noch nicht so ganz geil drauf, wie du den einsetzen kannst. Außer wenn du, dann habe ich schon mitgekriegt, wenn du so eine defensive Bälle gewinnst und ist eng, dich dann einfach nochmal so nach hinten raus wegzudrehen und den Ball hinten rum zu spielen. Den habe ich schon verstanden, der funktioniert auch gut. Wie du den jetzt allerdings vorne so richtig geil einsetzen kannst, da muss ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen ins Feintuning. So viel habe ich jetzt aber tatsächlich auch noch nicht gespielt die letzten Tage. Von daher erstes Gameplay-Feedback sehr positiv, hat Spaß gemacht. Ich habe dann Squad Battles gespielt gegen den Computer. Also ist in FIFA Ultimate Team ein Modus, wo du nicht gegen echte Gegner spielst, sondern gegen Computergegner. Einfach aus dem Grund, weil ja sonntags immer die Belohnung für gibt und ich mir natürlich direkt dafür die Rewards abholen wollte. Hab dann festgestellt, dass auf Schwierigkeitsstufe Ultimativ, also die höchste, ganz ehrlich, da habt ihr schon so ein bisschen vielleicht die Rolle übertrieben, was die Stärke der Computergegner, aber vielleicht nur so ein ganz kleines bisschen hier und da mal, wenn es um Dribbling geht, ein bisschen zu viel aufgedreht den Hahn. Aber nein, lange Rede, kurzer Sinn. FIFA 21 ist, also für uns ist da, für die Vorbesteller ist, ja, wenn ihr das hört, ist ja schon Mittwoch, dann ist es auch für die Vorbesteller schon da und für alle anderen ist es Freitag da. Also ich kann sagen, freut euch auf ein cooles Spiel. Ich finde, das Menü wurde nochmal angepasst und deutlich besser als vorher. Hat mir sehr gut gefallen und das ist so mein erster Eindruck von FIFA Ultimate Team dieses Jahr. In Saisons und Volta und so war ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht drin. Aber gefällt mir gut, ist ja eh immer so, ist gerade neu, neue Ratings, neue Karten, der Grind is real. Ich habe jetzt, stehe glaube ich schon bei über 600.000 Coins nach der kurzen Zeit, also heißt auch der Transfermarkt-Grind ist sehr, sehr, sehr aktiv und ja, geil, ich freue mich.
Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr wieder von dir mal ein bisschen Einblick in FIFA Ultimate Team haben wollen, weil ich immer Bock darauf habe, da irgendwie mal mehr zu verstehen und auch mitzumachen. Ich habe einfach immer nicht so viel Zeit. Ja. Aber da gibt's ja, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass wir das theoretisch gemeinsam mehr machen können. Hast du ja letzte Woche, vor zwei Wochen schon mal erzählt. So oder so, glaube ich. Aber wird's eine schöne Runde. Denn ich finde auch, was du gesagt hast, dass dieses Gameplay, also mir kommt es ganz gut zu Pass. Die Defensive ist nicht so ganz so schlimm, wie ich es gedacht habe. Ich habe in den letzten FIFA-Titel immer größere Probleme gehabt, defensiv reinzukommen. Diesmal ist das funktioniert jetzt besser, obwohl diese Dribblings jetzt halt noch ein bisschen innovativer geworden sind und auch noch flüssiger und sowas alles. Ich selber aber auch gemerkt habe, damit habe ich mich früher nie beschäftigt, aber auf einmal auch Bock darauf habe, die einzusetzen. Und dass ich auf meinem Level dann halt auch echt sehr viel Freude bisher an dem Spiel hatte, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock drauf. So, ja, also, das wird, glaube ich, ganz gut.
Das Ding ist halt, gerade wenn du von Verteidigung sprichst, also gib dem Ganzen mal, wenn das Spiel draußen ist, 2 Wochen und lass mal die erste Weekend League vorbeigehen. Die ist jetzt am Freitag in einer Woche, genau, da wird die erste Weekend League stattfinden und danach werden dann so die ersten auf YouTube, die ersten Videos kommen von den ganzen E-Sportlern, die mal so ein bisschen Gameplay-Feedback geben und dir zeigen, okay, welche dieser Skill-Moves funktionieren denn dieses Jahr besonders gut und was sind die Metas dieses Jahr, mit denen du vorangehen kannst. Also ich persönlich habe da nicht den Turn und nicht die Geduld und auch nicht die Zeit, für die rauszufinden. Dafür gibt's halt die Profis, die sich um sowas kümmern und das dann mit der breiten Masse teilen. Und wenn das einmal, wenn das mal so in 3, 4, 5 Wochen ausgereift ist und alle wissen, ah, guck mal, wenn ich den mache, dann das schwer zu verteidigen, dann kannst du, glaube ich, erst so richtig sehen, wie schwer oder einfach in Anführungsstrichen die Defensive wirklich funktioniert. Aber mein erster Eindruck ist da ähnlich wie dir. Also ich habe da jetzt auch bin noch auf keinen Gegner getroffen, außer diese auf Ultimativ Computergegner. Also das war habe ich noch nie gesehen. Ich habe teilweise das Joypad weggelegt und den einfach mal zugeguckt, was die da machen, weil das so krass war. das war schon krass. Aber so von menschlichen Gegnern habe ich noch keinen gefunden, der mich jetzt durch seine Dribbling-Skills vor so riesen Probleme gestellt hätte, wie ich sie in den letzten Jahren noch nie hatte. Kann aber durchaus noch kommen. Also nochmal, ich glaube auch nicht, dass das, was ich und bisher selber rausgefunden habe und die Gegner, gegen die ich gespielt habe, bisher präsentiert haben, dass das schon alles ist, was du aus dem neuen Bewegungsmechanismus rausholen kannst. Von daher bin ich mal gespannt.
Ja, wird auf jeden Fall lustig. Es gibt ja auch noch ein paar andere wichtige News drumherum. Ne? Man kann das jetzt über EA Play spielen. Ich selber noch nie so viel Erfahrung damit gesammelt, aber ist ja auf jeden Fall auch, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Hast du da irgendwie Feedback zugelesen? Du bist ja immer mehr in der Community unterwegs als ich, was die Leute davon halten?
Nee, also ehrlich gesagt nicht. So viel bin ich in der Community eigentlich auch nicht unterwegs. Also hält sich auch eher in Grenzen, jetzt nicht interessemäßig, sondern halt auch so ein bisschen zeitmäßig. Aber ja, ich weiß, dass es das dieses Jahr gibt und das ist auch seit diesem Jahr neu. Ich persönlich nutze es nicht. Ich habe halt ganz normal die Version aus dem Store, die runtergeladene. Und ja, aber ist am Ende ein Medium mehr, über das du dieses Jahr FIFA spielen kannst. Ja.
Ich finde dieses EA Play generell auch ganz spannend, glaube ich. Ich habe mich schon ein paar Mal kurz davor, das auch zu holen, aber irgendwie ehrlicherweise, da ich dankenswerterweise ja auch immer die Titel bekomme, kann ich euch es dringend ans Herz legen. Die letzten Argumente, die ja immer noch so rund um FIFA ja auch immer sehr wichtig sind, sind dieser harte Kampf um die Lizenzen. Und da kann man ja nochmal sagen, dass der Vertrag verlängert wurde, dass die Partnerschaft mit der Bundesliga auch weitergehen wird, auch über die nächsten Jahre, was persönlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt finde. Und das ist der Kampf um die einzelnen Vereine, dass es dann mal sowas wie Pimenta Calcio gibt und so, das wird, glaube ich, immer mal wieder kommen. Dazu ist der Mitbewerber dann manchmal gewillt genug, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen, um da ein bisschen zu ärgern. Aber die Bundesliga bleibt sauber. Sind ja auch noch mehr Stadien dazugekommen, haben wir letzte Woche auch schon mal gesprochen. Also insofern, dieser Gameplay-Genuss inklusive der Liga, das wird weiterhin bestehen bleiben. Es wird unser Lieblingstitel bleiben.
Ich glaub, also muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, als letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, hier Piemonte Calcio auf einmal war anstatt Juventus Turin, habe ich auch kurz gedacht, ist halt für FIFA sehr ungewöhnlich. Und da haben dann, glaube ich, ganz viele auch so, keine Lizenz mehr. Heißt Cristiano Ronaldo jetzt nicht mehr Cristiano Ronaldo? Ne? War natürlich die erste Frage. Aber am Ende machen wir uns nichts vor. Solange wieder hier mal eine Lizenz in der Liga und da vielleicht eine halbe Lizenz in der anderen Liga ist, das hat am Ende hat kein Schwein interessiert. Also ich kenne nicht eine Person, die sich FIFA letztes Jahr nicht gekauft hat, weil diese eine Lizenz für das eine Vereinslogo und den einen Vereinsnamen nicht da war. Ne? Von daher ist das, glaube ich, ein viel, viel kleineres Thema, als es vielleicht manchmal gemacht wird. So. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass mittel- bis langfristig alle Lizenzen wieder da landen, wo wir sind, wo sie sind, also oder wo sie immer waren. So meine persönliche Meinung einfach nur.
Ja, definitiv. Das glaube ich ehrlicherweise auch. Hast du dich mal mit Volta Squad auseinandergesetzt?
Du meinst Volta, den Modus? Nee, muss ich ganz ehrlich. Also die Zeit ist ja eh so ein bisschen begrenzt und die Zeit, die ich dann habe, die stecke ich schon ganz gerne am liebsten in FIFA Ultimate Team. Aber ich weiß, dass es seit letztes Jahr schon den Volta-Modus gibt. Das ist halt so eine FIFA Street Variante, halt, ne, Kleinfeld, kleine Tore und ganz viel mit Skills und Dribbling und da bin ich als beinharter Defensivspieler ja eh per se schon so ein bisschen raus, wenn das so, ne, meine Finger sind jetzt auch nicht die geschmeidigsten, aber eher so die dicken Wurstfinger, wie man so schön bei uns im Ruhrgebiet sagt. Das ist nicht so ganz mein Modus, aber ja, weiß ich, dass es den gibt und weiß ich auch, dass der relativ beliebt ist. Also von den Modis, die so die letzten Jahre dazugekommen sind, war das, glaube ich, so das beste Feedback, was ich gelesen habe. Ich weiß aber auch, dass da dieses Jahr bestimmte Squads pro Land irgendwie geformt wurden. Ne? Da kannst du sicherlich noch mal ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, das ist auch schon letztes Jahr, ging schon los, denn das ist das, was ich mit den Water Squads meine. Das sind halt Teams aus echten Persönlichkeiten, die quasi für die Städte und für die Länder stehen und quasi repräsentieren und auf verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. Der deutsche Squad, der Cologne Squad, ist von Lukas Podolski als Coach betreut. Motrip ist dabei, unser alter Kumpel. Varion, Rivenside, Julia Gwynn, die kannte ich gar nicht, aber ist eine Fußballerin.
Ja.
Und Alexander Zverev, der ja gerade bei den US Open rausgeflogen ist, das heißt, er hat jetzt viel Zeit für Volta Squad.
French Open. Roland Garros.
French Open, Entschuldigung. Ja,
US
stimmt,
Open war im Finale und hat...
Ja, stimmt.
Da wollte ich eigentlich auch mal mit dir drüber sprechen, aber das ist jetzt schon wieder so lange her und wir machen ja auch eigentlich einen Fußball-Podcast und keinen Tennis-Podcast, aber ich bin ja dann durchaus doch auch so ein bisschen meine zweite Sportart, zumindest wenn es um Zugucken geht, ist dann durchaus Tennis, besonders jetzt seitdem Zverev seit ein paar Jahren da wieder mitmischt. Also... Das war ein Finale US Open, ne? 2-0 Satzführung für Zverev, Break vorne und dann 3-2 verloren und das war im letzten Satz, die letzten vier Spiele und der Tiebreak. Also weiß nicht, ob ich schon mal so eine Nervenschlacht in meinem Leben gesehen habe. Da sind teilweise Schläge nicht gekommen. Das, weißt du, die Dinger, wo du beim Fußball sagst, hör mal, den hätte ich ja gemacht von zwei absoluten Weltklasse-Tennisspielern. War auf jeden Fall ein krasses Ding. Aber gut, ist gerade gar nicht das Thema.
Sehe ich aber ganz genauso. Ich habe auch das Spiel gesehen und dachte, Alter, die Waldfee.
Ja.
Aber wie gesagt, du hast schon recht, das ist nicht das Thema. Wir sind bei FIFA und auf jeden Fall ist der ganze Volta-Bereich schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das ist auch, glaube ich, das ist so geil, weil es so quasi vom Spiel auf den echten Platz rübergehoben werden kann. Da kannst du geile Sachen machen und so. Dieser ganze, also mal ehrlicherweise, wenn wir beide jetzt noch ein Tick jünger wären, dann sehe ich uns auf jeden Fall da voll aktiv drin.
Ja.
Mit allem drum und dran. Aber das wird nicht unser Thema sein. Das sind die Neuigkeiten auf jeden Fall zu FIFA 21 und ihr könnt fest davon ausgehen, dass Pille und ich auch das ein oder andere Mal uns noch battlen werden.
Ja.
Nachdem er mich nach so viel ungeschlagenen Jahren dann jetzt doch beim letzten Mal geschlagen hat, müssen wir das bei FIFA 21 nochmal nachholen.
Also ich sag nach wie vor, dass du einmal in deinem Leben ein Spiel gegen mich gewonnen hast. Und das ist doch das Einzige, wovon es lustigerweise Bild- und Tonmaterial gibt, ne? Von diesen anderen Spielen, von denen du immer redest, da weiß keiner was, außer du. Nicht mal deine eigenen Leute da bei Backspin, die Kamera halten und so, und die dann am Ende schneiden. Sogar die habe ich gefragt. Keiner wusste.
Ja, das war ja oft. Da haben wir die Kameras ja aus, als wir es gemacht haben.
Da war Kameras aus, ja? Du bist so ein Schwätzer. Naja, aber hey, wo die Kameras auf jeden Fall an waren, war, als wir vor, weiß ich nicht, zwei Wochen, ja genau, heute vor zwei Wochen uns abends zum FIFA-Spielen bei dir im Backspin-Stream getroffen haben und ja, das war dann schon sehr deutlich.
Ja, aber ich glaube, auch darüber gibt es kein Beweismaterial mehr. Es gibt aber genug Beweismaterial für die...
Zeitzeugen, mein Lieber, Zeitzeugen.
Ja, genau. Es gibt aber genug Beweismaterial dafür, dass Robert Lewandowski auf jeden Fall der beste Fußballer Europas ist. Und um jetzt vielleicht ein bisschen hier wieder das nächste Thema aufzunehmen, danke FIFA, wir sprechen uns in 2 Wochen.
In zwei Wochen werde ich auf jeden Fall von der ersten Weekend League berichten. Ne? Das habe ich ja, das ist mir gerade bewusst geworden, dass der nächste Montag, an dem wir recorden, ist der Montag nach der ersten Weekend League. Und sofern ich den geistig und psychisch unbeschadet überstanden habe, werde ich drüber sprechen.
Ja. Ja, und du kannst dann auch aber davon berichten, ob du in jedem Spiel mit Robert Lewandowski 4 Tore gemacht hast. Ja. Und dann als Coach dich hinstellen und sagen, jeder sieht ja, dass Lewandowski im Moment nicht bei 100% ist, wie es Hansi Flick gemacht hat nach dem letzten Spiel gegen Hertha. Hat aber trotzdem gereicht, um Europas Fußballer des Jahres zu werden. Ja. Und sagen wir mal, es gab kaum einen Spieler aus der, also ja vor allen Dingen Bundesliga sind in den letzten 10 Jahren, der es mehr verdient hatte als
ja,
er.
Ja.
Ne?
Ja gut, wir dürfen, wann war das, 2013, 2014, wo sie Ribéry so beschissen haben mit
also stimmt.
Der war auch sehr, sehr hart. Da war aber auch die Weltfußballerwahl, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Und die steht ja auch jetzt dieses Jahr noch aus irgendwie für Lewandowski. Und ja, also was soll ich dir sagen? Hochverdient, Ausrufezeichen, auch Weltfußballer des Jahres. Alles andere wäre ein Riesenskandal, Robert Lewandowski. Es gibt in diesem Jahr, in diesem vergangenen, in dieser abgelaufenen Saison keinen anderen Punkt aus. Fertig, Ende.
Ja, und ich finde, alles, was der macht, und das geht ja weiter, was ich eben schon gesagt habe, dieses Hertha-Spiel, der ist in der Form seines Lebens und Bayern wird, wenn er sich nicht grob verletzt, und selbst da habe ich ja immer nicht so Sorge vor, weil der so durchtrainiert und so fit ist, auch noch ein, zwei Jahre Spaß an dem haben. Ja, ja. Das ist schon alles ganz schön beeindruckend, was der macht. Ja, die Wahl hat er mit 477 Stimmen vor Kevin De Bruyne mit 90 Stimmen gewonnen, also viel klarer geht's einfach nicht.
Und machen wir uns nichts vor, selbst die 90 Stimmen, weiß ich nicht, was die für eine Saison geguckt haben. Also. Ja, was soll ich dir sagen? Ist so.
Ja. Und selbst dritter Platz übrigens für Manuel Neuer. Das fand ich einen ganz interessanten Punkt noch. Dass der quasi sogar eher noch den Preis verdient hätte, als dann die nachfolgenden Lionel Messi, Neymar oder so. Und damit auf jeden Fall der Typ für mich der Woche, weil ich, und du sagst es schon, ich hoffe und ich gehe fest davon aus, dass er auch der Spieler, Weltfußballer des Jahres wird, hoffe ich sehr drauf, dann wird das vielleicht nochmal, aber von mir Lobpreisung dafür, dass er endlich den Pokal bekommen hat, den er auch, finde ich, schon sehr, sehr lange verdient hat.
Ja. Punkt.
Wer ist dein Typ der Woche?
Mein Typ der Woche hat früher mal Manchester United trainiert. Da lief nicht ganz so geil. Da haben sie ihn so ein bisschen vom Hof gejagt und war dann auch alle der Meinung, der hat nichts mehr drauf. Jetzt trainiert er Tottenham und hat gestern 6-1 gegen Manchester United gewonnen. Und allein das finde ich schon relativ cool. Aber natürlich wäre Mourinho nicht Mourinho, wenn es auf diesen Sieg von Tottenham auf Man United nicht gefühlt 124 Memes im Internet geben würde, und ich habe ein absolutes Favorite-Meme, was gestern aufgepoppt ist. Das müsst ihr natürlich sehen, das kann ich euch jetzt hier im Podcast nicht zeigen. Deswegen, wenn ihr das jetzt gerade hört, geht mal auf mein Instagram-Profil, da werde ich den, heute ist, wenn ihr es hört, ist Mittwoch. Wenn ihr Mittwochabend so um 20 Uhr mal reinguckt, dann werdet ihr in meine Insta-Story den Meme sehen, den ich meine. Und ja, geiler Typ, José Mourinho. Ich wünschte, ihr könntet das jetzt schon sehen. Also, geil.
Der Typ, ich halte den Typ auch nach wie vor für einen der größten Trainer der letzten Jahre.
Ja, natürlich. 10 Jahre. Ja, sowieso. Du kannst drüber streiten, ob er heute mit der Konkurrenz Guardiola, Klopp, Nagelsmann und Hansi Flick ja jetzt auch, oder auch in ausländischen Ligen gibt es ja auch noch ein paar Namen, ob er da von der Modernität seines Fußballs, den er spielen lässt, ob er da immer noch wirklich State of the Art ist oder ob er da nicht ein bisschen mit seinem Defensivgehabe den Zahn der Zeit so ein bisschen verpasst hat. Aber also, wenn wir jetzt, was weiß ich, sagen wir mal, die letzten 10, 20 Jahre betrachten, kann mir keiner guten Gewissens sagen, dass Mourinho nicht zu den besten und erfolgreichsten Trainern der letzten 10, 20 Jahre gehört. Das wäre halt einfach unrealistisch, dazu behaupten. Und was für ihn ja auch immer so ein bisschen spricht, und da war jetzt, muss man ehrlicherweise ja zugeben, die Geschichte bei Manchester United, die Ausnahme, da soll er sich ja wohl wirklich mit dem einen oder anderen Spieler überworfen haben, aber vor dieser Station kannst du alle seine Spieler fragen, die lieben den alle, ne? Die lieben den alle abgöttisch. Guck mal, es gab halt damals die Zeit, als er Real Madrid trainiert hat und Mesut Özil und Sami Khedira nach Real Madrid gewechselt sind. Da war von einem Bekannten von mir die Schwester, die war zu der Zeit, hat die bei Real Madrid gearbeitet als Dolmetscherin. Ja, ist kein Scheiß, wirklich.
Und, ja, Digga, das klingt so geil. vom Bekannten, die Schwester, der Hund, hat einen Freund.
Ist fertig?
Dessen. Ja, okay, erzähl.
Ja, auf jeden Fall war die halt zu dem Zeit Dolmetscherin. Du hast doch auch so einen Kollege, der, wo ist der nochmal, Sportdirektor?
Ja, genau.
So. Naja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die war halt bei den Vertragsgesprächen mit Sami Khedira dabei und hat zwischen Sami Khedira und zwischen José Mourinho gedolmetscht und an irgendeinem Punkt, also der hat dem, Mourinho hat Sami Khedira wohl sehr inbrünstig und mit Nachdruck vermittelt, dass er total auf ihn steht, als nicht nur als Fußballer, sondern auch als Typ. Und er hat dann irgendwann gesagt, ich lieb nicht nur deine Art zu spielen, ich lieb auch deine Haare, und hat seinen Kopf geküsst, so in der Vertragsverhandlung. Aber die Übersetzung kam natürlich erst später, also ein paar Sekunden nach dem Kuss auf den Kopf. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das in Verhandlungskreisen im Profifußball eher selten ist, dass der Trainer noch vor Unterschrift solche Avancen macht. Und ja, aber das hörst du ja von, also zumindest so wie ich es immer mit wahrgenommen habe, vor ganz, ganz vielen Spielern, dass die, auch wenn sie dann mal irgendwann nicht mehr unter Mourinho spielen, da hat bis auf die Ausnahme Manchester United jetzt vor kurzem keiner irgendwie je ein schlechtes Wort verloren. Und soweit kommt meines Erachtens auch nicht von ungefähr. So prominenteste Beispiel dafür vielleicht sogar Zlatan Ibrahimovic, der sicherlich nicht einfach zu handeln ist, machen wir uns auch nichts vor, ne?
Ja, genau. Aber da weiß dann auch so jemand wie José Mourinho gut mit umzugehen. Ich empfehle, das habe ich glaube ich letzte Woche auch schon mal, vor zwei Wochen auch schon gemacht, aber ich empfehle immer noch die Doku über Tottenham Hotspurs, die man bei Amazon Prime, glaube ich, gucken kann. Die ist sehr gut, weil echt einen ganz guten Einblick auf ihn kriegst und mal ein bisschen zugucken kannst, wie er arbeitet.
Ja.
Ich bin ein richtiger Fan von. Ich bin total Fan von ihm und auch Fan von dieser Doku. Er hat ja auch genügend Titel gesammelt, die dann belegen, dass er nicht umsonst auch einer der erfolgreichsten Trainer ist. Absolut. Letzter kleiner Fun-Fact, bevor wir zu unseren zu unseren Trainern kommen. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass es nachdem wir hier Fußballer des Jahres von Lewandowski die Wahl, auch bei der Trainer des Jahres Wahl, hast du das mitgekriegt, wer die Top 4 waren eigentlich?
Nee, ich weiß nur, wer gewonnen hat.
Gewonnen hat Hansi Flick, genau. 470 Punkte. Zweiter Jürgen Klopp, 212 Punkte. Dritter Julian Nagelsmann, 76 Punkte. Vierter Thomas Tuchel, 76 Punkte. Die vier besten Trainer Europas kommen alle aus Deutschland. Das ist schon eine ganz schöne Ansage, fand ich, muss ich sagen.
Ja, stimmt. War mir nicht bewusst und ja, ist krass.
Also wirklich ziemlich beeindruckend gewesen. Das heißt, Fußballlehrer technisch sind wir, wenn wir bei denen anfangen, und vor allen Dingen muss man da ja nochmal dazu fassen, wenn du siehst, dass Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann den gleichen Berater haben, erklärt das, warum der Trainer von Werder Bremen so ein guter Trainer ist. Dann hat den gleichen Berater. Und das ist der Grund, warum man in Bremen...
Ist er jetzt ein guter Trainer?
Ja, genau. Okay. Weil man den Trainer von Werder Bremen behalten hat.
Ja.
Weil man gewusst hat, man muss mit ihm durch die Saison gehen und startet in die neue Saison, dann gibt es dann einen Restart und dann wird alles besser. Das Ganze ist in einem, ich würde sagen,
so,
überaus souveränen 3-1 Umbro-Derby.
Mach mal auf Pause, spul mal zurück und hör dir mal an, was du gerade gesagt hast.
Ja,
lass das mal auf dich wirken.
Was meinst du?
Wenn du jetzt die Folge hörst, dann machst du an der Stelle mal auf Pause, spulst zurück und hörst dir das nochmal an. Aber jetzt zum Umbro-Derby, ja. Möchte ich nicht drüber sprechen. Ich sag gar nichts ohne meinen Anwalt. Ja, warum? Was soll ich denn da sagen, Nico? Was soll ich sagen? Was wolltest du jetzt hören? Oh, wie geil ihr gespielt habt und wie stark und wie übermächtig Bremen war oder was? Ihr seid genauso Ameisen wie wir. Nur wir sind noch ameisiger unterwegs als ihr zurzeit.
Genau, mich interessiert eher nur die Theorie, war es gut für mich, dass das Ganze ohne Zuschauer stattgefunden hat?
Ich glaube nicht.
Weil man kann ja erzählen.
Ich glaube nicht, dass Zuschauer irgendwas geändert hätten.
Nee, aber wir beide zusammen in einer Loge gucken zusammen Schalke gegen Werder und
ja,
hätte ich mir Sorgen machen müssen, hätte ich die Loge wechseln müssen oder so?
Kommt drauf an, wie du dich benimmst, ne? Also. und das musst du dann jetzt nicht nur auf mich münzen, ne? Da wären ja dann auch noch ein paar andere gewesen. Also. Nein,
ehrlicherweise muss man ja sagen, ey, das war schon interessant zu sehen, weil normalerweise haben wir auch einen recht regen Austausch rund um Spiele.
Ja.
Das war das erste Mal, dass du einfach schon relativ lange ruhig warst.
Und im Vorfeld?
Nee, auch während des Spiels vor allen Dingen, auch durch die Geschehnisse, auch danach im Anschluss. Du hast einfach echt, glaube ich, ein bisschen gebraucht, oder?
was heißt gebraucht? Also was soll ich dir sagen? Also ich gebe mir größte Mühe, mich nicht aufzuregen, aber das gelingt mir nicht immer so gut. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. So, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wo ich, wenn ich über diese Misere losfluchen und losschimpfen will, wo ich anfangen soll. Soll ich anfangen bei den sportlichen Leistungen? Soll ich anfangen bei dem Bild, was wir jetzt mal wieder abgegeben haben, indem wir sagen, wir lassen den Wagner 16 oder 17 Spiele in der Rückrunde verlieren, aber das ist unser Mann für die neue Saison und dann verliert er, kriegt er 8 Stück in München am ersten Spieltag und einen Tag später ließ er schon 4 Nachfolgernamen und nochmal ein Spiel später nach Bremen entlässt er ihn dann und verpflichtet innerhalb von 3 Tagen Manuel Baum und holt noch Naldo als Grüß-August dazu, so. Soll ich da anfangen? Soll ich da damit anfangen, dass wir offensichtlich so pleite sind, so verdammt pleite sind, dass wir nicht mal einen Mario da Costa, der in Frankfurt ganz klar gesagt kriegt, du bist hier die Nummer 2 auf der Rechtsverteidigerposition. Wir können uns nicht mal eine Ausleihe dieses Spielers leisten. Da steht am Samstag oder am Freitag wird in den Medien kolportiert, oh, da Costa kommt nach Schalke für ein Jahr ausgeliehen. Und ich denke mir, okay, geil, den können wir echt gut gebrauchen. Und dann vergehen 3 Tage und dann siehst du die nächste Meldung, den können wir uns nicht leisten. Jetzt ist heute, ich weiß gar nicht, wer der ist, der da gekommen ist. Irgendein Rechtsverteidiger, 20 Jahre alt, Deutscher, der die letzte halbe Saison bei FC Barnsley oder was in der zweiten englischen Liga gespielt hat. Das ist jetzt der bei uns die Lücke auf der rechten Seite schließen soll. Oder soll ich anfangen? Das war Sebastian Rudi letzte Saison zum Teufel jagen nach Hoffenheim. Dann kommt er zurück, weil Hoffenheim kein Geld für den bezahlen will. Dann reden wir in die gesamte Sommerpause stark und sagen, du bist hier unser Mann und das wird und du machst einen rechten Verteidiger. Und der Holzkopf sagt auch noch, yo, der Trainer, da hab ich richtig Bock drauf. Macht ein Spiel, geht am sang- und klanglosesten von allen, die sang- und klanglos untergegangen sind, unter. Und nochmal eine Woche später zahlen wir dem 3 Millionen Euro im Jahr dafür, dass der nicht mehr für uns spielt, sondern für TSG Hoffenheim. Wo soll ich anfangen, Nico? Nico, der verdient 6 Millionen im Jahr bei uns, Nico. 6 Millionen. Dann hat der Heidel gemacht. Wo ist der? Wo ist Heidel? Sebastian Rudi hat bei uns einen Vertrag bekommen über, ich glaube, 4 Jahre, in denen der pro Jahr 6 Millionen Euro verdient. Und jetzt geben wir nur noch 3 Millionen Euro im Jahr dafür, dass er nicht bei uns spielt, sondern bei Hoffenheim. Wir bezahlen den dafür, dass er woanders spielt.
Es war so, hast du dieses Meme gesehen, was so geil war, als die Sebastian Rudi, sie haben 2 Optionen. So, Option A ist, sie verdient 3 Millionen weniger im Jahr und dafür spielen sie nicht mehr für Schalke. Option B, A.
Ja, wir kommen gleich nochmal zu eurer Transferpolitik, ne? Die ist sicherlich auch nicht ohne so.
Ja, aber weißt du, ich jetzt kannst du gerne mal den Podcast, wir können kurz Pause machen, jetzt kannst du dir gerne die letzten beiden Folgen von unserem Podcast anhören und mir dabei zuhören, wie ich dir die ganze Zeit erzähle, ich weiß, dass wir am Abgrund stehen und dass wir die ganze Zeit ums Überleben kämpfen müssen. Ja. Dir wird es in Folge 3 unseres Podcasts dieser Saison so langsam bewusst, dass ihr echt am Arsch seid. Du kannst mich nicht damit treffen, du kannst mich nicht damit verletzen, dass wir Klaassen verloren haben, du kannst mich nicht damit verletzen, dass wir keinen Ersatz geholt haben.
Am Arsch, du Laberkopf.
Das weiß ich. Natürlich ist das schlimm. Aber ich kann es ja nicht ändern. Also bleibt die einzige Möglichkeit mit dem, was wir haben, versuchen, den Scheiß zu retten.
Ich auch nicht, aber du fragst mir ja immer, Pilo, sag mal. Was weiß ich, Pilo, sag mal? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, was du von mir hören willst. Wenn ich sag, ja, was soll ich ändern, dann sagst du ja, sag doch mal was dazu, dann sag ich was dazu, dann sagst du ja, richt ihn nicht so auf. Ja, was soll ich denn jetzt machen?
Ja, weißt du was, gehe ich kurz zu bringen. Weißt du, was das Schöne für mich ist? Wir spielen am ersten Spieltag unterirdisch gegen Hertha, kriegen richtig auf den Arsch. Ja. Du merkst richtig, okay, es ist alles nicht genauso schlimm wie vorher.
Ja, ist es auch.
Dann spielen wir dankenswerterweise gegen Schalke 04, ja, die, wie du gesagt hast, einfach noch beschissener sind, als es Werder Bremen zu den Zeitpunkt war.
Aber ich hätte ganz gerne gesehen, was passiert wäre, wenn kurz nach Halbzeit wir eine der beiden Riesenchancen genutzt hätten und es 2-1 gefallen wäre. Das hätte ich sehr gerne gesehen.
Ja, kann ich dir sagen, wer geschwommen wie eine Nussschale auf dem großen Meer ohne Paddel und hätte versucht, das 2-1 immer die Zeit zu bringen.
Ja, da so. Bin ich mir auch sicher, aber ich sehe auch noch die andere Seite. Hätte das denn mal irgendwelche Schalter im Kopf umgelegt bei der Mannschaft, die sich da Schalke, die sich Mannschaft nennt, ja, um zu sagen, so, warte mal, hier geht ja jetzt doch was, ziehen wir uns da raus. Oder
wäre, Fahrradkette,
ja, weiß ich nicht, also hätte ich gerne gesehen, habe ich aber nicht, so, dann hast du halt mal, kommst du raus aus der Pause und hast starke 10 Minuten. Ich weiß, das ist dann immer haha, 10 Minuten, dann fängst du ersten Kontakt, Klatsch, Elfmeter, 3-0, Spiel zu Ende so.
Ja, genau. Das von meiner Seite zu Ende zu bringen, und dann spielst du jetzt gegen Arminia Bielefeld und machst eine sehr gute erste Halbzeit und führst auch 1-0 und machst das gut, und dann passiert genau das Gleiche, was gegen Schalke passiert wäre, wenn das 2-1 gefallen wäre, und schwimmst gegen Arminia Bielefeld zu Hause wie eine Nussschale auf dem großen Meer ohne Paddel und musst versuchen, die ganze Scheiße zu überleben und weißt, dass der Kapitän oder der Vizekapitän, der gerade in Minute XY vom Platz verabschiedet wird, weil er ausgewechselt wird, dass das letzte Mal war, dass er auf dem Platz steht. Und du siehst diese riesengroße Lücke, die dadurch automatisch irgendwo im Mittelfeld entsteht. Aber, ja, und das ist das Einzige, woran ich mich gerade festhalte, sind diese scheiß 6 Punkte vor Köln, vor Mainz, vor Schalke.
Ja, gut.
Das ist alles, woran ich mich gerade festhalten kann. Und die Hoffnung, dass die irgendwie ein bisschen, immer so einen Schritt nach dem anderen Stabilität in diesem
Fußball. Ja, aber gerade hast du nur gesagt, jetzt ist alles besser. Das meinte ich mit, gerade hast du nur gesagt, jetzt ist alles besser. Das meinte ich gerade mit, mach mal auf Pause, spul mal zurück, hör mal, was du gesagt hast.
Nee, ich habe nicht gesagt, ich habe gesagt, es ist ein guter Trainer.
Ja, und dem geben wir jetzt die Zeit, und weil wir wissen,
ach so, meinst du, ja, und es wird alles besser.
Weil wir wissen, der schafft das, und nach der Sommerpause, dann gibt ein Restart und da wird alles besser. Also euer Restart war erstmal die Klatsche in Berlin. Da war der Restart.
Ja, aber der Restart, der Punkt ist auch, das Spiel gegen Bielefeld, ne?
Ja.
Das haben wir in der letzten Saison gegen Paderborn 1-0 in der 90. Minute verloren.
Ja.
Und diese Saison bringen wir in der 95. Minute durch eine Parade von Pavlenka auf der Linie und einem 70-30 gestreckten Beinpfiff, der das Tor da gemacht hat. Dadurch gewinnen wir dieses Spiel. Und das ist das, was ich meine mit besser. Nichts anderes. 3 Punkte mehr. 6 Punkte statt, was es auch hätten sein können, einer oder null oder so. Ihr habt 0 und 15 Gegentore. 1-15 Tore. Das einzige Tor macht ihr bei uns in der 95. Minute.
Ja, wir haben auch München und Leipzig gespielt, ne? Ja. Also hätten wir...
Heul leiser.
Nee, ich sag nur, hätten wir unsere Startprogramme getauscht, dann glaube ich nicht, dass ihr gerade die 6 Punkte hättet.
Nee, aber wir haben sie.
Habt ihr, ja. Aber die Saison geht 34 Spieltage und deswegen... Okay.
Aber es ist schön, weil ich möchte an dieser Stelle, und das ist ja für jeden Hörer, der so ein bisschen dabei ist, auch eine ganz wichtige Information, glaube ich, eine Wette erinnern, die wir abgeschlossen haben.
Ja.
Die da hieß, als Kofeld am Arsch war und Wagner Trainer in Schalke geworden ist, dass ich gesagt habe, wir sehen eher 2 neue Schalke-Trainer als einen neuen Werder-Trainer.
Ja.
Und jetzt erzähl mir mal bitte ganz kurz, wie viel du von eurem Trainerbaum hältst.
Weiß ich noch nicht, ist noch zu früh, Alter. Kann ich dir nicht sagen.
Komm, kann ich die WhatsApp-Gruppe aufmachen? Mal gucken, was hast du da geschrieben?
Großartig Hoffnung macht ihr mir nicht, natürlich nicht.
Nee. Das ist bittere Ernüchterung, oder?
Bittere Ernüchterung ist vielleicht das falsche Wort, ne? Also muss ja jedem bewusst gewesen sein, das war jetzt nicht Ralf Rangnick holen oder den Klopp von Barcelona, von Liverpool weg oder irgendwie sowas, ne?
Aber dabei hat Rangnick doch groß mit der Fahne gewedelt.
Nein, hat er nicht. Ich habe das gesehen bei Sky 90, hat er nicht, und das wurde daraus gemacht. Also noch öfter in 10 Minuten kannst du nicht betonen, dass er sich das zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht vorstellen kann. Das kannst du in 10 Minuten nicht öfter erwähnen, als er das gemacht hat. Aha. So, und dann haben sie ihn gefragt, also nie wieder Schalke? Und dann hat er gesagt, ja, Leute, was soll ich jetzt, also wir reden von Profifußball. Jeder, der an irgendeiner Stelle sagt, könnte ich mir nie wieder vorstellen, das ist halt einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber nochmal, ich kann mir da zum jetzigen Zeitpunkt unter den jetzigen Voraussetzungen keineswegs vorstellen. So, das hat er so oft gesagt, wie du nur sagen kannst. Also von daher war mir bewusst, dass da so ein Kaliber kommt. Und das eigentlich Interessante ist ja, was übrigens ich damals schon gesagt habe, vor 2 Jahren, als wir aus Manchester wieder gekommen sind, wo Schalke auch 7 Stück gekriegt hat im Champions League Rückspiel, hättest du auch den Tedesco lassen können. Hättest du einmal jetzt die Kohle, die jetzt noch dem Wagner hinterher schmeißt, hättest du sparen können, die Kohle, die dem Tedesco hinterher geschmissen hast, hättest du sparen können, und würdest jetzt gerade mit 100%iger Sicherheit meiner Meinung nach auch nicht schlechter dastehen, als du es jetzt gerade tust. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass auch ein Domenico Tedesco seine Aktien da drin hatte, da hat ein Sebastian Rudi 6 Millionen im Jahr auf Schalke verdient. Also das war mir bis heute nicht bewusst, Nico. 6 Millionen Euro im Jahr für Sebastian Rudi. Den musst du mal auf dich wirken lassen. Und dann meckern sie jetzt alle auf den Schneider, ja, was ist das für eine Transferpolitik? Der muss einen 6 Millionen kriegenden Sebastian Rudi loswerden. Das hat der nicht gemacht. Aber der löffelt die Suppe jetzt gerade aus. Was willst du machen?
Ja, guck mal, ich habe hier noch einen anderen für dich. Caligiuri hat ja zum Beispiel bei den Kollegen von
Kicker. Caligiuri heißt er übrigens. Frag mal Lothar Matthäus. Ja. Caligiuri.
Ja. Caligiuri hat im Podcast, war Gast im Podcast und hat so zum Beispiel über Tedesco gesagt, dass er sei vor allem menschlich ein sehr, sehr guter Trainer gewesen. Er weiß, wie man mit Spielern umzugehen hat und taktisch war immer ein Fuchs. Weil er zum Beispiel bei diesem unvergessenen 4:4 vor 3 Jahren damals meinte, normalerweise knickst du in der Halbzeit ein und dann kommt ein Trainer und haut von oben drauf. Aber der ist in die Hocke gegangen und hat uns von unten angeschaut und nicht von oben drauf gehauen. Mhm. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die zeigen, dass das wirklich kein schlechter Trainer wahrscheinlich in der Position gewesen ist, aber noch in einer Zeit, er da war, wo Schalke halt noch einen anderen Maßstab hatte. Und am Ende die Mannschaft aber auch laut Caligiuri, ich nehme hier mal ein bisschen 2, 3 Zitate aus dem Podcast noch mit, ja auch heute noch sagt, dass die Mannschaft von den Namen her ja eigentlich auch eine überragende Mannschaft ist, aber ja, offensichtlich einfach kein Selbstvertrauen.
Ja. Also überragend, so überragend soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber nochmal, also ich wäre ja auch total bereit zu sagen, okay, dieses Jahr zählt nur der Abstiegskampf und darauf läuft es ja realistischerweise auch hinaus, machen wir uns nichts vor. So.
Ja, alles andere wäre jetzt vermessen, wenn du jetzt noch von was anderem reden würdest.
Ja, natürlich nicht. Aber nochmal, der fällt mir nur so schwer, weil ich letztes Jahr in der kompletten Hinrunde plus erster Spieltag der Rückrunde, was das umso absurder macht, gesehen habe, was diese Mannschaft imstande ist zu leisten. So.
Hast du eigentlich mitgekriegt, du hast ja vorhin schon ein bisschen von Transferpulver geredet, du hast ja rumgeflucht, dein Rechtsverteidiger heißt Ludewig, ne?
Ja, genau, Kilian Ludewig oder was, der kann, ja.
Ja, genau. Ja.
Riesen, ausgeliehen von einem Zweitligist aus England und ohne Kaufoption.
Ja, bei Salzburg, eigentlich ist bei Salzburg.
Ja, genau, also, der war nach Barnsleder ausgeliehen das letzte halbe Jahr und da hat er wohl auch 20 Spiele am Stück gemacht und der schließt jetzt unsere Lücke hinten rechts, ja.
Viel Glück.
Ja, ich meine, vielleicht kriegt das ja hin, ne? Aber so, und machen wir uns auch nichts vor. Das ist sicherlich nicht der Wunschkandidat, den sich weder der Trainer noch der Vorstand noch der Jochen Schneider noch irgendwer im Verein gewünscht hat, aber das ist das, was du mit deinen finanziellen Mitteln gerade kriegst, wenn du einem Scheiß Sebastian Rudi 6 Millionen im Jahr zahlst.
Bei Werder ist es ein bisschen.
Was hat der Heidel denn da gemacht? Sag mal, Nico, ich komme da nicht klar drauf. Was ist das?
Was soll ich sagen? 6 Millionen an Rudi vergeben. Zu der Zeit wahrscheinlich noch, als der Nationalspieler war und bei Bayern. Ich glaube, Bayern ist ja gar nicht so lange her. Kam der nicht von Bayern
zu? Ja, natürlich kam der von Bayern zu uns.
Ja, siehst du, aber dann kostet er auch 6 Millionen und ist Nationalspieler.
Ja, was auch immer. Alter. Dann muss ich auch noch 2 kriegen, wenn ich komme. Wenn ich jetzt nochmal für 2, wenn Rudi 6 kriegt und ich nochmal für 2 Jahre unterschreibe, kriege ich auch eine, so. Halbe.
Nee, du hast weder Länderspiele noch überhaupt irgendwas anderes.
Ja, deswegen halbe. Gespielt.
Ja. Ja, das wird ja immer weniger. Du bist ja noch ein schlechter Verhandler hier.
Ja, ist mir scheißegal.
Ich habe gar nicht mal angefangen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird ehrlicherweise nichts.
So, und dann kommt noch dazu, auch dem muss ich wieder loswerden. Da ist, und das werde ich nicht müde dazu sagen, ich glaube, seit Anfang oder Mitte der Hinrunde der letzten Saison, bei uns gibt es so, sagen wir mal, 3 bis 5 Schlüsselspieler. So, oder sagen wir mal, zwei richtige. Der eine heißt Omar Mascarell und der eine heißt Suat Serdar. Dann dahinter kommen nochmal Stambouli und Sané in Innenverteidigung und Amin Harit, aber nur dann, wenn er einen guten Tag hat. So, der eine ist schon wieder seit 2 Wochen mit Corona zu Hause in eine Quarantäne. Suat Serdar verletzt sich am ersten Spieltag, kommt am dritten wieder. Das hat 20 Minuten gehalten, da war er wieder verletzt. Und anhand seiner Reaktion hast du aus meiner Sicht schon gesehen, das wird wieder länger dauern. Und ich verspreche dir jetzt, wenn wir unsere übernächste Podcast-Folge machen, nämlich in 4 Wochen, da werden noch von den 5 genannten gerade Minimum 2 dazukommen, wenn nicht 3 oder 4. Vertrau mir. Vertrau mir. Und da können wir noch 14 Werner Leutharts holen und noch, weiß ich nicht, die Fitness neu erfinden und das Reha-Programm neu erfinden und revolutionieren. Die wichtigen Spieler bei uns sind seit 10 Jahren immer verletzt. Haben immer mit Verletzungen zu kämpfen. Das war immer so, das wird immer bleiben. Immer. Ja, natürlich nicht. Weil sobald dir so ein Suat Serdar oder Omar Mascarell, wenn einer von den beiden dir wegbricht, dann ist die erste Alternative ist Alessandro Schöpf. Verstehst du?
Bist du nicht so überzeugt von, wie ich höre?
Das ist kein Bundesliga-Material. So, ich will dem Jungen nichts böse. Der gibt sich jedes Mal, wenn er auf dem Platz steht, gibt er sich Mühe bis zum geht nicht mehr. Das siehst du ihm auch richtig an. Und du siehst auch richtig, wie ihm das schlaucht, dass er ganz oft selber feststellt, dass das einfach nicht reicht, was er da macht. Meiner Meinung nach siehst du ihm das im Gesicht oft an. Aber es ist, wie es ist. ich würde auch nie reichen, verstehst du? Und davon, dass ich mir jetzt noch mehr Mühe gebe, davon wird das nie besser, wenn das nie reicht. Das ist kein Bundesliga-Material. Sorry, so, ich will dem echt nichts Böses. Das ist ein super sympathischer Typ. Ich habe den privat auch schon mal kurz kennengelernt und so. Richtig feiner Kerl, so wie ich ihn kennengelernt habe. Aber der reicht nicht für die Bundesliga. Punkt. Und das ist deine erste Alternative im Mittelfeld, wenn dir die ersten drei wegbrechen. Das ist der erste, an den du denkst. Dann hast du da den Wes McKennie, der ist jetzt in Juve, hast du auch kein Geld für gekriegt, da kriegst du dann nächstes Jahr irgendwann für Geld. So, also da, boah, Digga, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Habe ich dir auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Das wird ein halbes Jahr.
Habe ich dir auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Ja, Methusalem, du weißt alles. Alles, was du sagst, ist richtig, Schatz. Das sage ich mal zu meiner Frau, wenn die mir auf den Helm geht. Ja, alles was du sagst, ist richtig, Schatz.
Du hast mich gerade Schatz genannt.
Ja, alles, was du sagst, ist richtig, Schatzi. Methusalem. du mit deinem weißen Bart, du, ey.
Ja, freut mich zu hören. Ja, ein bisschen mehr Respekt vor dem Alter hier, Junge. Reiß mal ein bisschen zusammen.
Ich bin auch alt. Was willst du mir jetzt erzählen? Ja, genau. Ich war schon alter, warst du noch jung.
Das stimmt allerdings auch. Oh Gott. Da du jetzt ja lange dich hier ausgeheult hast über Schalke 04, mache ich Werder Bremen im Kurzdurchlauf, weil wir die Sendung nicht total überstrapazieren wollen. Aber zum Beispiel hat ja so jemand wie Klaassen auch in diesem eben überragend gespielten Umbro-Derby dafür gesorgt, dass Werder Bremen 3 Punkte gesammelt hat, hat auch gegen Bielefeld das jetzt gut zusammengehalten, aber er ist nun mal einer von einer mini-kleinen Handvoll Spielern, die bei Werder Bremen halt zu verhökern sind, wenn du Kohle brauchst. Und offensichtlich ist bei Werder Bremen genauso Alarm, was die finanzielle Lage angeht, dass sie verkaufen mussten. Und deshalb ist Klaassen jetzt zu Ajax gegangen. Rashica nicht nach Leverkusen, was mich ein kleines bisschen verwundert hat, aber offensichtlich da doch sie sich finanziell nicht einigen konnten.
Ja, normal, weil so, du da immer erzählt hast, seine 35 Millionen, da zahlt für die Pfeife keiner. Wobei, der steht bei mir bei Ultimate Team im Sturm, ne?
Ja, aber die waren ja schon bei 20 irgendwann, 35 ja. Millionen, da haben wir vor einem halben Jahr drüber gesprochen, ja. Junge. Du musst mal ein bisschen besser zuhören. Du hörst nämlich nicht zu, wenn ich über Werder rede. Du hörst immer nur zu, wenn ich über Schalke rede.
Ich höre generell gar nicht zu, wenn du redest.
Ja, das stimmt auch wieder. Aber das ist schon auch ein bisschen bitter, weil da das Geld natürlich noch wichtig gewesen wäre. Aber so oder so ist der Kader natürlich geschwächt. Und wenn dann auch noch die Alternative Grujic, der auf einmal aus Liverpool hätte kommen sollen, ich glaube auch allein deshalb nicht gekommen ist, weil es auf einmal in der Presse stand und damit dann doch da geblieben ist, weil es dann wahrscheinlich ein Tick teurer geworden ist oder so. Wird es nicht einfacher. Ich gehe davon aus, dass sie im Winter auf jeden Fall irgendwas machen werden müssen und bis dahin ist der Kader, wie er da ist, muss reichen, um noch eine Handvoll Punkte zu holen. Das Gute aber an dieser Liga ist, in Anführungsstrichen, und das gilt so ein bisschen für uns beide, wenn du dir das anguckst, Stuttgart performt gerade ein bisschen über, die sind jung und wild und die werden einbrechen. Irgendwann Mainz ist desolat, Köln ist desolat. Bielefeld wird unten reinrutschen, Union Berlin braucht ein bisschen bestimmt noch, um die ganze Sache aufzustellen. Also wir haben zumindest so 3-4 Mannschaften, mit denen wir uns gemeinsam da unten betteln können, um dann in die Winterpause zu gehen. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr triste Rubrik, die wir uns hier überlegt haben. Ja, voll. In der wir über unsere beiden Vereine reden. Aber an der Stelle nochmal trotzdem danke an Umbro, die das Umbro-Derby ja auch diese Saison wieder mit featuren und mit begleiten. Wir wollten eigentlich gemeinsam auf Schalke gucken, haben wir schon erzählt, haben wir nicht gemacht. Jetzt freuen wir uns aber gemeinsam aufs Rückspiel, das dann irgendwann, ich glaube, im Frühjahr stattfinden wird, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht in Bremen gemeinsam ins Stadion gehen und die nächste Folge vom Umbro-Derby dann vielleicht dort aufnehmen.
Ja. Um da vielleicht nochmal meine 5 Cent zuzugeben, also ist schon der einzige Spieler in eurem Kader, von dem ich der Meinung bin, mit dem kannst du richtig was anfangen und nicht nur in einer Abstiegskampfmannschaft wie Bremen oder Schalke, sondern vielleicht auch in einer Mannschaft, die europäische Ambitionen hat, ist Davy Klaassen, ne? Also aus meiner Sicht schon mit Abstand euer bester Mann. Das habe ich auch immer gesagt. Ich halte von dem ehrlich gesagt richtig, richtig viel. Schalke wollte den ja auch mal haben nach seinen ein, zwei starken Saisons da bei Ajax, da ist ja nichts raus geworden. Da ist er dann, meine ich, nach Everton gegangen und von Everton dann zu euch, ne?
Genau.
Ja, also sportlich, ich meine, wer versteht den Financial Pain, ja, den Financial Grind mehr als ich als Schalker? Und wenn das muss, dann muss das, aber sportlich gesehen ist das ein Riesenverlust. Wer rückt da jetzt nach in seiner ersten Elf?
Ja, das muss man mal sehen, ganz ehrlich. Also der im Bomb, das ist der Nachwuchs, aus den Amateuren, der hat schon sehr, sehr stark performt. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die Überraschung, die da kommen wird. Der Eras, der sitzt noch auf der Tribüne und ist noch nicht so ganz greifbar, habe ich das Gefühl. Aber das ist insgesamt ein dünnes Korsett, das bestimmt ein bisschen mehr aus den eigenen Reihen getragen werden muss. Weil sie ja auf der Position auch einiges verloren haben und jetzt keinen Ersatz gekriegt zu haben. Es ist definitiv die Achillesferse.
Also wo du gerade sagst, also ich meine, ich habe das Thema Verletzung gerade schon angeschnitten, ne? Und Ich bin mir ziemlich sicher, dass das wieder so kommen wird. Es muss jetzt nicht immer die halbe Jahr oder ganze Saisonausfälle sein, so wie wir sie letzte Saison hatten. Aber wenn da mal, nehmen wir mal wieder Serdar, Mascarell und ja, und noch ein Innenverteidiger raus, dann sehe ich schwarz, Digga. Da sehe ich schwarz. Das kriegen wir nicht kompensiert in der Breite. Das wird nicht funktionieren. Aber naja, hoffen wir mal aufs Beste.
Relegation ist nervenaufreibend, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe noch ein Fundstück der Woche, das ich mit ans Ende unserer Sendung hängen möchte. Vorher aber noch eine kleine aktuelle Nachricht vom Transfermarkt. Cavani ist gerade bei Manchester United untergekommen. Vereinslos.
Verstehst du den? Und, ich verstehe den nicht.
So ein Knipser, ne? Kannst du machen lassen. Und die haben gerade 6 gekriegt und zu wenig Tore geschossen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Torschuss von ihm noch hilfreich sein könnte. Rüdiger bleibt bei Chelsea. Todibo, kennst du ja noch, ne? Mhm. Von Barcelona an Lissabon ausgeliehen. Aber ansonsten, also die ganz, ganz großen Namen, die sind nicht mehr dabei. Aber einer der ganz großen Namen war auch noch auf dem Transfermarkt und ist aber noch nicht mehr untergekommen.
Er ist wieder eine Kneipe jetzt.
Ja, genau. Das war mein Fundstück der Woche, nachdem ich die Headline gelesen habe. Großkreuz von KFC Uerdingen fristlos gekündigt. Und ich habe mir nur so gedacht, so ey,
abgesehen davon, dass er in Dortmund ist. Hat er wieder in der Hotellobby gepisst oder was hat er gemacht?
Das Original, der Weltmeister Kevin Großkreuz nicht mal bei KFC Uerdingen im Kader bleiben kann. Aber es geht ja wohl um den Gehaltsverzicht, den 30-prozentigen und Arbeitsgericht. Und es haben noch mehr Spieler geklagt und beide Parteien waren sich nicht einig. Und aus den Gründen wurde er dann gekündigt. Die Headline las ich nur lustig. Und es ist aber trotzdem absurd, wenn man sich mal vorstellt, dass der Typ, der ja zweifelsohne ein Charakter ist, aber auch fußballerisch wahrscheinlich weit über seinen Möglichkeiten unterwegs gewesen ist, allen Ernstes Weltmeister ist. Und das ist 6 Jahre her. Das ist keine 16 Jahre her oder so, ja, sondern das ist 6 Jahre her. Lass mir mal so wirken. Das war die Wirkungssekunde für Kevin Großkreuz. Schöne Grüße. Das war's mit Wichtiges auf dem Platz, würde ich sagen, ne? Oder?
Ich überlege gerade, vergesse ich noch irgendwas?
Nee, hast du noch was Wichtiges zu sagen?
Jetzt erstmal Länderspielpause. Das heißt, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann hat Schalke gerade zu Hause gegen Union Berlin gespielt, so wie es aussieht, wahrscheinlich tendenziell wieder ohne Zuschauer. Außer der Wert hier, der, wie heißt der nochmal? Sag mal schnell. Ich will immer Evidenzwert sagen, aber das war Inzidenzwert, so genau. Der Inzidenzwert.
Effizienzwert.
Nee, Inzidenz.
Und der Effizienzwert wird dazu sorgen, dass Union Berlin wahrscheinlich mit einem 2-1 auswärts gewinnt.
Ja, kann sein. Also, ja. Ja, ist gut möglich. Ja. Aber weiß er halt
das
nicht.
Das ist richtig anstrengend mit dir. Schalke macht dich so deprimiert. Das ist richtig.
Nee, das macht mich nicht deprimiert. Ich tue mich jetzt nur schwer. Wenn die erste Elf das auf den Platz bringt, was sie kann, also da verweise ich wieder auf die Hinrunde der letzten Saison, dann ist Union Berlin durchaus zu schlagen, vielleicht sogar deutlich. Bringen wir das auf den Platz, was wir gegen euch auf den Platz gebracht haben, dann muss der Gegner nicht mal Union Berlin heißen. Da kann vielleicht auch irgendein Zweitligist mal 3-4 Dinger bei uns zu Hause auch schießen. Ne? Das ist gerade so ein bisschen die Krux und ich glaube schon, dass dass der Haupthebel irgendwie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so ist. Ne? Breite Brust und solche Themen, weil jetzt am Samstag auch wieder 18:30 wieder Topspiel. Erst gegen Bremen Topspiel, dann gegen Leipzig Topspiel. Da hast du mal 30 Minuten und ich will das jetzt nicht besser reden, als es war, aber da hast du mal die ersten 30 Minuten hinten nicht ganz so geschwommen und hast mal den Laden größtenteils dicht gehalten und und ich habe vor dem Spiel gesagt, also je länger wie du die Null hältst, wenn du die mal irgendwie schaffst, bis zur 70. zu halten, dann ist viel möglich, wenn du dann vielleicht sogar mal irgendwie irgendeinen Konter nach vorne fährst und deine eine Chance, die du hast, vielleicht reinmachst. Aber dann fällt das 1-0, auch wenn ich mich richtig erinnere, gut rausgespielt, ehrlich gesagt schwer zu verteidigen und dann siehst du sofort, aber gut, was erzähle ich dir da? Das Thema kennst du außer letzten Saison zu Genüge, das kann dich eventuell diese Saison auch noch begleiten, aber du siehst sofort nach dem 1-0, zack, andere Körpersprache, dann dauert das auch maximal noch 6 Minuten bis zum 2-0 und ab dann ist alles, was man sich da vor dem Spiel vorgenommen hat, über Bord geworfen und alle Krüppeln irgendwo irgendwie mit sich selbst beschäftigt über den Platz und ja, so gewinnst halt kein Bundesligaspiel. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass der größte Hebel tatsächlich das Selbstvertrauen ist. So, sogar noch über der Spielidee.
Ich schließe diese Sendung mit zwei Fakten. Die eine ist eine lustige Anekdote aus dem Werder Bremen Transferumfeld von heute, die ich noch vergessen hatte. Werder Bremen zahlt Martin Harnik 1 Million Euro dafür, dass er ab jetzt für TuS Dassendorf in der Oberliga spielt in Hamburg. Vertragsauflösung, finde ich einen ganz netten Punkt und so. Also gibt viele Gewinner trotz, auch wenn es sich nicht so anfühlt bei Bremen, aber sie müssen nicht 2 Millionen im Jahr für ihn zahlen. Ja. Und eine Statistik. Schalke hat mit 0 Punkten und 1:15 Toren die schlechteste Bilanz, die je ein Team nach 3 Spielen in der Bundesliga hatte. Wir sehen mal, ob sich das in den nächsten Wochen verbessert.
Ganz ehrlich, ne, dein dämliches großes Maul werde ich dir noch so stopfen, du Methusalem, ne? Warte mal ab. Gib uns mal ein paar Wochen.
Wieso Methusalem?
Du bist so ein schlechter Gewinner, ne? Du bist so ein ekelhaft schlechter
wieso
Gewinner.
Wieso Methusalem?
Weil wegen deinem Bart.
Ich habe nur einen Fakt gefunden.
Ja. So, ich hätte auch einen Fakt über Männer mit grauen Bärten, hätte ich auch einen Fakt, aber.
Ich höre gerade schon nichts mehr. Ich glaube, es fiebt hier.
Du hörst generell nichts mehr.
Das war wichtig, ist auf dem Platz mit Nico und Pillow.
Was ist denn? Machen wir nächste Folge Dingens live vor Ort mit Stream? Ich habe Urlaub.
Ich habe Angst.
Ja, dann red nochmal so, du Methusalem, du.
Mit Sicherheit am Stand.
Mal gucken. So 1,50 voneinander entfernt.
Ja, ich muss noch kurz gucken, wie weit deine Schwinger reichen. Dann kann ich
sagen,
dass ich den Abschnitt. Ja, cool, sehr gut, dann ist das okay. Leute, es reicht.
Ja, aber ernsthaft, lass ihn mal im Auge, müssen wir jetzt nicht in der Folge diskutieren, aber lass ihn mal im Auge halten. Ich könnte nächsten Montag nach Hamburg runterkommen, vielleicht machen wir noch ein, zwei andere Formate, zocken ein bisschen FIFA oder so. Aber gut, sprechen wir im Nachgang nochmal. Ich danke euch fürs Zuhören, Leute. Ihr müsst euch immer vor Augen halten, ältere, senile Herren, die wissen manchmal nicht mehr so richtig, was zu reden. Von daher darf man das auch alles nicht so böse nehmen. Ich nehme ihm das auch nicht übel. Der hat ja,
aber Leute, ich mache trotzdem weiterhin mit Pillarten Podcast. Keine Sorge.
Der hat ja letzte Saison genug gelitten. Von daher lassen wir jetzt mal seine 6 Punkte, die er hat. Mal gucken, wie lange das braucht, bis die nächsten 6 dazukommen. Und dann schauen wir mal weiter.
Ja, ich freue mich drauf. Das werdet ihr alles erfahren hier bei Wichtig ist auf dem Platz, dem einzigen wirklichen Fußball-Podcast. Denn Wichtig ist auf dem Platz. Macht's gut, Leute. Bis bald.
Ciao.